Liebe Margit, lieber Helmut, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, es ist immer schön, wenn man zusammenkommen darf, um etwas Besonderes mitzuerleben. Es war ein kleiner Junge, der hat sich ein Pferd gewünscht. Und seine Eltern dachten sich ja, welches Pferd können wir ihm denn schenken? Und der Vater erinnert sich, wir haben noch so ein Pferd, so ein kleines Pferd auf dem Speicher. Und das holen wir runter und malen das ein bisschen an. Und dann kam der Geburtstag und dann sieht der Junge das Pferd und sagt, Papa, so ein Pferd habe ich nicht gewünscht. Ich möchte ein Pferd vom Pferd haben. Wir wollen auch einen Glauben haben, der nicht auf Traditionen beruht, sondern auf den Herrn selber hinläuft, nicht wahr? Wenn der Wasserhahn tropft, dann gehen wir nicht zum Bäcker. Oder wenn wir eine Autoreparatur haben, dann nicht zum Friseur. Wir gehen immer dorthin, wo was geschaffen wird oder repariert werden kann, nicht? Wenn es darum geht, wichtige Fragen in unserem Leben lösen zu können, dann müssen wir zu dem gehen, der sie lösen kann. Und es gibt viele interessante Texte in der Bibel, die das deutlich machen, nicht? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, Johannes 14, Vers 6. Eine ganz wichtige Frage, die wir uns alle stellen müssen, und die meisten haben sich wahrscheinlich schon die Frage gegeben oder schon die Antwort da gefunden. Wie werde ich ein Kind Gottes? Eine ganz interessante Frage. Wie werde ich ein Kind Gottes? Ich habe viele Leute schon gefragt darüber, auch auf der Straße. Kannst du mir sagen, wie man Kind Gottes wird, wie man Christ wird? Und viele haben keine Ahnung. Manche sagen, okay, ich werde halt Christ, weil ich hier geboren bin. Dann sage ich ihnen meistens, weißt du, wenn ich in der Garage geboren worden wäre, wäre ich auch kein Auto. Wie wird man Christ? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist nicht eine Sache des Gefühls. Das ist eine wichtige Antwort, die wir uns geben müssen. Und wenn wir jemanden fragen können, dann müssen wir den fragen, der das Leben ist, nicht wahr? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir schlagen ein paar Stellen aus. Immer gut, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, weil dort finden wir Hilfe. Johannes Evangelium. Und zwar das fünfte Kapitel. Johannes Kapitel 5, da gibt Jesus eine interessante Antwort. Johannes Kapitel 5 und ich lese dort Vers 39. Viele der Texte, die ich heute sage, sind sogar fett gedruckt in meiner Bibel, vielleicht bei euch auch. Das heißt, sie haben einen besonderen Stellenwert. Johannes 5, Vers 39. Jesus sagt, ihr sucht in der Schrift. Denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist, die von mir zeugt. Ein wichtiger Text, nicht wahr? Wenn wir ewiges Leben suchen, dann nicht in einem Romanheft oder in der Fernsehzeitung. Wenn, dann hier, oder? Ihr sucht in der Schrift, denn ihr findet darin das ewige Leben. Das ist eine ganz interessante Sache. Jesus hat das sehr oft verdeutlicht in verschiedenen Beispielen. Und wir lernen ja aus Bildern manchmal mehr, als wenn jemand irgendwas sagt. Ja? Jesus gebraucht sein Bild zum Beispiel von dem Schatz im Acker. Und er hat einen Schatz gefunden und er verkauft alles, was er hat, um diesen Schatz zu finden. Und da gehört was dazu. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Lass alles dahinter, weil das Wichtigste ist in meinem Leben, was mir weiterhilft. Verkauft alles, um diesen Schatz zu haben. Und da gibt es eine Menge solcher Beispiele in der Heiligen Schrift, die das deutlich machen. Oder er sagt zu einem reichen Jüngling, der zu ihm kommt, sag mal, ich habe alle Gebote gehalten. Ist das okay? Ich habe alle Gebote gehalten. Ist doch schön, wenn jemand alle Gebote hält, oder? Aber Jesus sieht genau unseren schwarzen Fleck. Und es geht bei den Gebote halten ja nicht nur darum, dass ich sie wörtlich einfach nehme, ja? Es geht darum, was der Sinn dahinter ist. Und Jesus kannte genau den schwarzen Fleck im Leben dieses Mannes. Und dann sagte er, verkauf doch deinen ganzen Krempel und folg mir nach. Er sagt es nicht zu jedem jetzt, dass du alles verkaufen sollst. Aber das ist wichtig, uns bewusst zu werden. Das Wichtigste, was wir meinen für unser Leben, das Bedeutsamste sein, ist eigentlich, wie sagt der Paulus, Dreck. Wegen das, was Gott gibt. Und das ist so gut, dass wir das wissen, nicht wahr? Gerettet zu sein hat also nicht so sehr was zu tun mit Vitamin B. Ihr wisst, was Vitamin B ist? Beziehungen. Ja, es hat nichts damit zu tun, ob ich einen Verwandten habe, der vielleicht Prediger ist oder was weiß ich was, ja. Gerettet zu werden hat allein was zu tun, welche Beziehung ich zu ihm habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns bewusst werden sollen, nicht wahr? Jesus gibt gute Antworten. Wir haben gerade das Johannesevangelium aufgeschlagen. Ich habe gleich immer Johannes-Texte genommen, braucht ihr nicht so verblättern. Johannes Kapitel 3. Schlag mit mir mal Kapitel 3 auf. Da kommt doch einer, der sich in der Bibel sehr gut auskann, im Alten Testament. Als das geschrieben worden ist, gab es das Neue Testament noch nicht. Der Nikodemus. Er war Theologieprofessor. Er kannte sich vielleicht besser aus in der Bibel als manche von uns. Und er geht in der Nacht zu Jesus. Am Tag war es zu gefährlich für ihn, weil wir... Was denken die anderen, ne? Er geht dann nachts hin. Und er fängt an zu reden, wie wir das auch machen würden. Also wenn wir irgendeine Frage haben auf dem Herzen und wir gehen zu irgendjemandem, von dem wir meinen, dass wir von ihm Hilfe bekommen, dann reden wir über alles Mögliche, nur nicht über das, was uns eigentlich auf dem Herzen ist, ne? Aber Jesus geht genau auf die Frage ein, die ihm auf dem Herzen ist, ja? Der Nikodemus fängt da mit vielen, vielen Worten an. Und Jesus gibt ihm gleich die Antwort, ganz direkt. Wir lesen mal Vers 3. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ja, das ist ein Wort, das brauchen wir überhaupt nicht mehr heute. Wir lesen das und wissen gar nicht, was es bedeutet. Wir gebrauchen dieses Wort sehr oft. Und zwar immer am Ende des Gebets. Da sagen wir, Amen, das steht hier. Und Amen heißt, so sei es. Und er macht es gleich zweimal. Amen, Amen. Oder wahrlich, wahrlich, wie das hier die Luther-Übersetzung sagt, die ich hier habe gerade. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also das muss für Nikodemus schon ein Schlag ins Kontor gewesen sein. Er, der doch alles wusste, der Leute vorbereitete, zu predigen und das Wort Gottes auszuteilen. Und dann sagt er diesem Mann, und wenn er das dem sagen muss, muss er uns auch sagen, okay? Er sagt, du musst neu geboren werden. Was sagt er hier? Neu geboren werden. Ja, das war natürlich für den Nikodemus auch eine Herausforderung, nicht? Und er sagt es ja gleich. Er sagt, du, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich gehe schon auf ein paar obere Semester zu, ne? Wie ist denn das möglich? Ich komme doch gar nicht mehr rein in meinem Mutterleib. Eigentlich hätte er das wissen müssen, der Nikodemus. Jesus erinnert ihn dann in Vers 5. Er sagt ihm das nochmal. Wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. Scheint so einfach zu sein, oder? Geboren zu werden aus Wasser und Geist. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum da nicht Geist und Wasser steht? Da steht Wasser und Geist. Da kommt das Gleiche raus, oder? Aber interessant, Jesus gebraucht das Wasser zuerst. Und dann sagt er, aus Wasser und Geist. Könnte es vielleicht möglich sein, dass viele von uns ihre eigentliche Bekehrung erst nach der Wassertaufe erlebt haben? Könnte es möglich sein? Was sagt Jesus zu Petrus? Petrus war ein Streiter für ihn, nicht? Was sagt er? Petrus, wenn du dich dermaleinst bekehrst, dann stärke deine Brüder. Manchmal werden uns Dinge erst richtig bewusst, wenn wir anfangen, nicht wahr? Das kann auch anders sein, ganz bestimmt. Der Schächer am Kreuz, der ist noch nicht mehr getauft worden, weil er nicht mehr konnte. Der war am Kreuz gehangen, nicht? Ah, die Geistestaufe auch empfangen. Aber es ist wichtig, es gehört beides zusammen. Beides gehört zusammen. Aus Wasser und Geist. Letzte Woche hat mich einer angesprochen. Ein Mann kommt nicht aus der Fendt-Gemeinde, fängt an, der Bibel zu lesen. Er sagt, wir müssen getauft werden. Hat er gleich seine Frau genommen und hat sie im Fuß getauft. Ja? Dann ist auch möglich. Aber das ist nicht das, was die Bibel eigentlich sagt. Weil die Bibel zeigt uns deutlich, dass Taufe auch etwas zu tun hat, wo eigentlich die Apostel alle getauft haben. Ja? Gott möchte nicht, dass das irgendwie schief läuft, die ganze Angelegenheit. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil Jesus sagt auch, als er den Missionsbefehl gibt, sagt er, geht hin und taufet alle Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also man darf auch nichts vergessen. Von daher ist es nicht schlecht. Ja? Jesus sagt hier den Nikodemus, du musst geboren werden aus Wasser und Geist. Und das Interessante ist, Jesus erklärt es ja nochmal bei dem folgenden Gedanken. Er sagt, der Geist ist wie der Wind. Du spürst ihn irgendwo, dass er ist. Du kommst irgendwo her, du weißt gar nicht, wo er hingeht, aber der ist da. Er verändert dich. Du bist nicht mehr der Gleiche, der du vorher bist. Wenn der Geist Gottes in dir wirkt, wird etwas in deinem Leben anders. Und das Schlimme ist, wir merken das oft selber gar nicht. Also wenn ich zu meinem Enkel komme, der Kleine, der wächst ja im Augenblick wahnsinnig schnell. Er ist noch gerade in dem Alter, wo er viel wächst und isst, wie drei Erwachsene. Ja, aber wenn ich ihn wieder mal sehe, ist der wieder einen halben Meter größer, nicht? Und er merkt es gar nicht. Er merkt es gar nicht. Aber es ist im Geistlichen eigentlich genauso. Wenn wir anfangen zu wachsen, wenn wir Gott die Möglichkeit geben, dass er in uns wirkt durch den Heiligen Geist, dann fangen wir an zu wachsen. Es wird sich was verändern. Es wird etwas Neues werden. Genau das, was Jesus gesagt hat. Es ist notwendig, dass wir uns dessen bewusst werden. Ne? Sehr wichtig. Es ist schön, dass wir die Bibel haben. Wunderbar, weil wir in der Bibel sehr viel finden. Und es ist auch notwendig, dass wir nicht nur die Texte lesen, die nur ganz schwarz unterstrichen sind. Die sind auch wichtig, aber auch die anderen müssen wir auch lernen. Der Paulus sagt es den Hebräern. Er sagt, ich komme jetzt zu euch, aber ihr solltet eigentlich schon viel weiter sein. Ihr sollt schon viel weiter sein. Ihr seid immer noch Leute, die Milch brauchen. Aber eigentlich, vielleicht soll man den Text lesen, das ist zu gut, um den auszulassen. Hebräer, Kapitel 5. Der steht am Ende des 5. Kapitels. Hebräer, Kapitel 5. Und da sagt er, daran hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist sehr schwer, oder es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen oder Gereiften, die durch den Gebrauch geübtes Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Das ist schon spannend. Es ist überhaupt keine Schande, einem Kind die Milchflasche zu geben, oder? Das ist ganz normal. Brauchen das. Aber wenn du mit 30 immer noch mit der Milchflasche rumrennst, stimmt was nicht, oder? Und du kannst es mal probieren, die Leute werden dich anschauen. Wenn du immer noch mit den einfachen Worten da rumgehst und hast nichts gelernt, du kannst Böses und Gutes gar nicht unterscheiden, sagt der Paulus. Du musst dich mit dem Wort beschäftigen. So unendlich wichtig. Das gehört auch zum Wachstum dazu. Ja, das ist so wichtig. Wir können selber Leben nicht schaffen. Es ist nicht möglich. Auch wenn wir uns noch so anstrengen. Manche haben es dann versucht. Schaut, ich habe fast keine Haare mehr. Es geht nicht. Man kann Leben nicht selber schaffen. Leben ist etwas, was nur beschrieben werden kann. Aber wir können es nicht schaffen. Man hat zum Beispiel aus den Pyramiden, und die sind schon ein paar Jährchen älter als wir, aus den Pyramiden hat man Weizenkörner rausgeholt. Und dann hat man einige dieser Weizenkörner, nicht alle, aber einige, hat man in die Erde gelegt, ein bisschen gegossen. Wisst ihr, was passiert ist? Es hat nicht lange gedauert. Dann kam ein Trieb. Und die liegen vielleicht schon 4000 Jahre da drin oder vielleicht noch länger. Also wir können so einen Weizenkorn nachbauen heute. Überhaupt kein Problem. Wir wissen ganz genau, was im Weizenkorn drin ist. Wir können es so machen, dass wir innerlich und äußerlich genau das gleiche Ding fabrizieren. Wir hätten als Laien überhaupt keine Chance, das zu sehen, was jetzt richtig und verkehrt ist. Und du kannst das nachgebaute Weizenkorn in die Erde geben. Du kannst es gießen. Wisst ihr, was passiert? Nichts. Du kannst warten bis der Lebensende. Es passiert nichts. Wir können Leben nicht machen. Versteht ihr? Wir können Leben beschreiben. Das können wir. Aber Leben können wir nicht machen. Der Einzige, der Leben machen kann, ist er. Und das heißt, die Taufe ist eigentlich der Moment, wo nicht das Leben entsteht. Das Leben entsteht bei der Zeugung. Das heißt, es beginnt schon vor der Taufe. Aber nach 9 Monaten, so ist es wenigstens bei Menschen so, nach 9 Monaten, da rührt sich der kleine Kerl. Nach 9 Monaten, auch vielleicht mal ein bisschen später, rührt sich so ein kleiner Kerl, ja? Und dann will er raus. Der kann nicht drinbleiben, das ist viel zu gefährlich. Da ist Mutter und Kind in Gefahr. Irgendwann ist die Zeit gekommen der Geburt. Und so ähnlich sagt es Jesus. Wenn du getauft wirst, wirst du geboren. Aber wenn du geboren bist, dann ist das nicht so, wie einer der Schlagersänger gesungen hat, mit 66 beginnt das Leben. Da beginnt das Leben. Da beginnt das Leben. Aber wir sind noch wie ein Baby, versteht ihr? Deshalb versteht ihr, warum Gemeinde so notwendig ist. Stell dir vor, jemand würde ein Kind gebären und würde das Kind auf die Fensterbank legen und dann Urlaub fahren. Was wäre dann los? Dann wäre der arme Tropf der Tod, oder? Ihr werdet neu geboren. Und die Gemeinde ist so wichtig, weil es notwendig ist, jemand, der neu geboren worden ist, zu pflegen, zu helfen, zu füttern. Ich hoffe nicht alle, dass jetzt mit der Milchflasche zu dir kommen, ja, oder zu euch. Aber ihr versteht, was ich meinen möchte. Es ist wichtig, dass man sich gegenseitig hilft und trägt. Und das ist so wichtig, gerade am Anfang, nicht wahr? Das ist unendlich ein wichtiges Moment. Und ich denke, es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, dass Jesus das immer wieder in Bildern uns gesagt hat, damit wir das besser verstehen. Lasst uns noch einen Text aufschlagen, den der Petrus formuliert. Der hat auch gute Texte formuliert, der Petrus. Sehr gut. Ersten Petrusbrief, und zwar im ersten Kapitel. Vers 22 und 23. Ersten Petrusbrief. Manche Bibeln haben das vor dem Hebräer und die anderen hinter dem Hebräer. Aber ihr findet das. Ihr findet das. Wenn ihr die Bibel, die Seiten nicht rausgerissen habt, sind sie immer noch da. Ersten Petrus 1, Vers 22 und 23. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit? Zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Schön geschrieben, oder, von Petrus? Schön geschrieben.
wiedergeboren durch das Wort Gottes?
Die ganze Gottheit ist damit mit involviert. Es ist nur nicht schwarz auf weiß, nur Druckerfarbe, die uns hilft.
Aber es ist niedergeschrieben im Wort Gottes. Wir finden das im Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes wird durch den Heiligen Geist in mir bewegt. Und jetzt beginnt etwas neu zu werden. Wiedergeboren zu werden.
Schlagen wir mal auf, wie das bei den ersten Christen war. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ihr wisst, das war eine sehr spannende Zeit damals. Man hat Jesus gekreuzigt, die ganze Stadt hat geschrien, kreuzige den, Jerusalem. Und einige Wochen später, und als Jesus in den Himmel gefahren ist, sagt er, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, dort, wo sie alle geschrien haben, kreuzige den, ja? Wo wir gedacht haben, da ist verbrannte Erde. Was ist passiert? 3000 Leute wurden an einem Tag getauft. Innerhalb der Pfentgemeinde werden täglich über 3000 getauft. Weltweit. Ich freue mich, dass wir heute 2 haben. Sehr schön. Sprengen wir den Rahmen noch über 2000.
Wie war das damals in der Apostelgeschichte? Kapitel 2. Ich lese Vers 38.
Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also scheinbar ist es wichtig, sich taufen zu lassen, um die Gabe des Heiligen Geistes zu bekommen. Steht so dort. Und dann steht hier, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, an diesen Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Also ich habe schon einige große Taufen miterlebt, aber 3000 noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen üben. 3000 ist schon viel. Was steht hier?
Sie blieben aber beständig in Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
Also merken wir schon, wenn etwas Neues geschieht, sind einige Elemente lebensnotwendig.
Kann ich nicht weglassen.
Lebensnotwendig. Ich kann nicht Christ für mich selber sein. Versteht ihr? Ich bin hineingeboren, eine Familie. Und dann steht hier, sie waren beständig in der Apostellehre. Also nicht in eigenen Philosophien, sondern in der Apostellehre. Sie haben gefragt, was steht in der Heiligen Schrift? Was steht da drin? Ist das etwas, was ich vielleicht noch nicht richtig verstehe? Ist es etwas, wo ich wachsen muss? Sie waren beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft. Also wir brauchen einander. Und im Brotbrechen, das ist wohl ein Sinnbild für das Abendmahl, aber auch für miteinander essen. Beides ist damit gemeint. Wir wissen nicht immer genau, wann das eine der andere ist. Und beständig im Gebet. Die Apostelgeschichte fügt das so ganz eng zusammen, was da passiert, wenn wir im Glauben wachsen wollen, nicht wahr? Und das ist sehr schön. Wenn wir gewachsen oder wenn wir geboren werden, und ich freue mich, dass wir heute zuschauen dürfen, wie zwei Menschen diese Entscheidung getroffen haben und zwei Menschen getauft werden. In der Isar. Ihr habt Glück, dass ihr in der Isar getauft werdet. Ach, hab's euch schon gesagt. Weil die Isar nimmt die ganzen Sünden mit, die gehen dann in die Donau und von Donau in das Schwarze Meer und da sind sie weg. Im See bleiben sie immer noch da, aber dort habt ihr wisst, das geht weiter, auf jeden Fall weg. Okay? Schön, dass wir miterleben, dass zwei Menschen diese Entscheidung treffen heute. So wichtig, nicht wahr? Es ist ein Weg des Glaubens. Ein Weg, den wir im Glauben gehen müssen.
Ich nehme noch einen Johannestext. Wir haben ja schon Johannes ein paar Mal aufgeschlagen und Johannes ist auch schön, ein schönes Buch. Johannes Kapitel 7 und dort Vers 38, da sagt Jesus eine wichtige Botschaft an uns. Und es ist klar, wenn wir wissen wollen, wie das in unserem Leben passiert, müssen wir auf Jesus schauen. Er ist unser Vorbild. Und Jesus sagt hier, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Also nicht, wie irgendwelche Philosophen sagen oder irgendwelche Doktoren sagen oder irgendwelche Meinungsforscher sagen. Nein, wie die Schrift sagt. Das ist wichtiger als alles andere. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das ist so ähnlich wie das Lied, das wir gehört haben, ja? Von der Samariterin. Von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, weil wir schöpfen können aus der Quelle, die nur er uns geben kann. Weil wir schöpfen können von Dingen, die uns plötzlich bewusst werden, die unser ganzes Leben, unser ganzes Denken verändern. Und es gibt da so viele Texte der Bibel, die wir nicht alle lesen können heute früh, sonst sind wir morgen Abend noch hier. Es gibt so viele Texte der Bibel, die das deutlich machen. Petrus sagt einmal, wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen. Das heißt, wenn ich weiß, wie es weitergeht, dann frage ich ihn, wie hast du es gemacht? Und es ist für mich immer noch ein ganz großes Rätsel, das nicht klären kann. Wie ist es möglich, dass ein Großteil der Christenheit den Sonntag hält, obwohl Jesus nie getan hat? Weil Jesus hat doch den Sabbat gehalten, oder? Und wenn er sagt, wir sollen nachfolgen seinen Fußtapfen, dann müssen wir das tun, was er getan hat, nicht wahr? Also solche interessanten Gedanken sind einfach wichtig, um das deutlich zu machen. Taufe ist auch nicht etwas, wo ich jemanden nur besprenge. Der Johannes hat dort getauft, wo viel Wasser war. So sagt der Johannesevangelium. Wo viel Wasser war. Weil, wie wir in den Texten gelesen haben, das ist so ein Sterben, symbolisch gesehen, nicht? Du wirst begraben und dann stehst du wieder auf. Also es geht nicht darum, dass man einen Menschen 3 Minuten unter Wasser hält, ja? Es ist ein Symbol, dass man stirbt und wieder aufsteht. Und genau das ist der Punkt, weshalb Jesus diese Taufe verordnet hat. Er ist selber getauft worden, obwohl er eigentlich hätte gar nicht getauft werden müssen, oder? Weil er hat keine Sünde gehabt. Und trotzdem sagte, lass es geschehen, dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Das heißt, wenn ich getauft werde, dann ist das nicht, weil ich so gerecht bin, sondern weil er gerecht ist. Weil er für mich gestorben ist. Und weil er mir ewiges Leben schenkt. Darum soll ich mich taufen lassen. Jesus hat es ja deutlich gemacht und ich habe den Text schon einmal vorzitiert, aber wir lesen ihn nochmal. Eine der letzten Worte, die Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat. Matthäus 28. Matthäus 28 und auch die letzten Verse. Und diese Verse, die stehen in der Heiligen Schrift. Auch wenn manche meinen, das sind und behaupten, die sind erst später hinzugekommen. Diese Argumentation steht nur in Offenbarung 23. Die sind wirklich drin. Wirklich drin. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schön, nicht? Taufe hat etwas zu tun dass wir lernen, die Gedanken nachzudenken, die Jesus uns vorgegeben hat, in seinem Wort. Und er sagt, mein Wort ist die Wahrheit, oder? Im hohen priesterlichen Gebet. Schön, dass wir solch einen Herrn haben, der uns da nicht allein lässt. Das heißt, wenn wir getauft werden, muss uns auch klar sein, der Paulus sagt im Galatern, sagt es, wenn ihr getauft werdet, werdet ihr Teil der Gemeinde Jesu. Ein Teil am Leib Jesu. Ihr werdet erben. Also wenn ein Kind in eine Familie aufgenommen wird, ohne dass es adoptiert wird, wie viel Anteil bekommt das Kind vom Erbe? Nichts. Obwohl es eine Familie ist. Du wirst nur Erbe, wenn du adoptierst wirst. Und Jesus adoptiert uns bei der Taufe. Das heißt, du wirst Erbe, hast Anspruch darauf, ein Teil des Erbes Jesus zu sein. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Noch einen letzten Text, den ich mit euch lesen möchte. 2. Korinther 5. 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Auch ein interessanter Text, der vieles deutlich macht. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so schreibt der Paulus das den Korinthern. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Fantastisch, oder? Also es geht nicht darum, dass du jetzt dein altes Auto rausholst, die Rostbeulen alle abkratzt und neu streichst, und dann nochmal die Polsterung ein bisschen auf Vordermann bringst und sagst, lieber Gott, jetzt habe ich so ein schönes Auto. Und er sagt, gib das zum Schrott, das Ding, das taugt nichts. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das wünsche ich euch von Herzen. Liebe Margit, lieber Helmut, das wünsche ich euch. Dass ihr diese Freude in Gott pur erlebt. Und dass ihr wirklich erkennt, es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um X und Y. Es geht um dich und die Beziehung zu Gott. Und es geht darum, dass du mit deinen Geschwistern wachsen kannst und bereit bist, den Weg mit Gott zu gehen. Gott segne euch. Amen.